Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Meine Erfahrung mit Flüchtlingen beschränkt sich eigentlich auf unsere neuen Nachbarn, 70 an der Zahl, welches Flüchtlinge sind, die bei uns in der Straße einquartiert wurden. Die sind immer sehr freundlich und grüßen, aber doch auch sehr zurückhaltend.
Meine Erfahrung mit Flüchtlingen begrenzt sich eigentlich darauf, dass in meiner Heimatstadt im Schwarzwald mittlerweile auch Flüchtlinge aufgenommen werden. Und wie damit umgegangen wird, bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz damit einverstanden, weil dort zum Beispiel und auch in vielen anderen ländlichen Gebieten werden Flüchtlinge hauptsächlich aufs Land verfrachtet und dort sind einfach die Möglichkeiten beschränkt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikro Europa. Am Mikrofon Johannes Schmid. Unser Thema heute: Auf der Flucht. Wir werden uns mit der Geschichte und der Gegenwart, mit den Menschen und der Bürokratie beschäftigen. Es geht um Flucht und Vertreibung, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie hören ein Porträt eines geflüchteten syrischen Professors. Und Sie erfahren mehr über ein Asylcafé auf der Schwäbischen Alb. Für eine erste Annäherung an dieses kontroverse Thema der Flucht hat sich Sandra Seidel bereit erklärt.
Warum begeben sich Menschen auf die Flucht?
Viele Europäer begaben sich im 19. Jahrhundert auf die Flucht, um Armut, Hunger und schlechten Lebensbedingungen zu entfliehen. Die meisten zogen nach Amerika mit der Hoffnung auf eine bessere wirtschaftliche Lage. Allein aus dem Königreich Württemberg wanderten 400.000 Menschen dorthin aus. In ganz Deutschland waren es sogar 6 Millionen. Heute sind die Hauptgründe für eine Flucht Armut, Diskriminierung, religiöse Verfolgung und allen voran die Flucht vor Gewalt und Kriegen.
Wer flieht?
Die Zahl der Flüchtlinge ist mittlerweile so hoch wie zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg und wird laut Voraussagen auch nicht so schnell abnehmen. Mit fast 3 Millionen Menschen stammen die meisten Flüchtlinge aus dem vom Bürgerkrieg geplagten Syrien. Ebenso fliehen viele Menschen aus Afghanistan, aus afrikanischen Ländern wie Somalia oder dem Sudan und auch aus Balkanländern wie Serbien und dem Kosovo.
Wie verläuft eine Flucht?
Die Flucht verläuft oft gefährlich, besonders wenn sie zur See stattfindet. Die Flüchtenden müssen zunächst an die Schleuser pro Kopf zwischen 5.000 und 10.000 Dollar bezahlen. Dann pfercht man sie auf rostige und total überfüllte Schiffe. Wenn sie dann die gefährliche Reise überlebt haben und in Europa angekommen sind, wendet sich noch lange nicht alles zum Guten. Viele Länder wissen kaum mehr, wohin mit all den Flüchtlingen. Die Heime sind überfüllt. Daher richten die Gemeinden und Landkreise Notunterkünfte ein, deren Zustand aber oft katastrophal ist. Auch eine Abschiebung zurück ins Heimatland ist noch immer möglich, wenn dieses als ein sicheres Herkunftsland gilt.
Sandra Seidel mit einer Einordnung des Themas Flüchtlinge. Für flüchtende Menschen setzen sich viele Institutionen ein, so zum Beispiel Amnesty International. Ines Fink hat sich in der Tübinger Hochschulgruppe umgehört.
Menschen auf der Flucht leben ständig in Angst. Angst davor, dass ihnen etwas zustößt, Angst davor, nicht genug zu essen zu haben, Angst aber auch vor der Zukunft. Was wird sie erwarten, wenn sie angekommen sind? Kommen sie überhaupt jemals an? Der Weg in die EU ist gefährlich. Es gibt nur sehr wenige Möglichkeiten, legal in ein europäisches Land zu kommen. Doch oft sehen die Menschen den Weg nach Europa als ihre letzte Chance. Sebastian Stein, Aktivist in der Tübinger Amnesty International Hochschulgruppe.
Es werden einfach sehr viele Menschen in die Illegalität getrieben, ohne es zu wollen, weil sie schlicht keine andere Wahl haben. Sie können nicht zurück in ihre Herkunftsländer, weil sie da bedroht werden. Sie kommen aber auch nicht oder nur sehr schwer auf legalem Wege eben nach Europa rein und müssen sich dann eben von Schleppern und Schleusern praktisch einschleusen lassen. Sollte eigentlich besser sagen, sie müssen sich denen ausliefern und der Willkür dieses Systems eben ausliefern.
Doch nicht nur die Grenzen stellen eine große Hürde für die Flüchtlinge dar. Schon in ihren Herkunftsländern wird oftmals dafür gesorgt, dass sie ihre Reise niemals antreten können.
Es ist ja so, dass die EU gerade mit Staaten in Nordafrika kooperiert und da gibt es bestimmte Verträge und die sehen eben vor, dass diese Staaten gerade in Nordafrika versuchen, eben Flüchtlinge bereits beim Start, also wenn sie in See stechen, aufzuhalten, sodass sie europäisches Festland gar nicht erst erreichen können. Und das hindert sie natürlich daran, in der EU Asylanträge zu stellen.
Sebastian Stein steht den Richtlinien in der EU kritisch gegenüber. Er engagiert sich in der Tübinger Hochschulgruppe von Amnesty International um die Menschen auf diese Probleme aufmerksam zu machen.
Also zu unserer Arbeit zählt eben auch, dass wir informieren und dann eben natürlich auch konkrete Maßnahmen fordern und dazu aufrufen, etwas zu tun.
Hanna Becker, ebenfalls Mitglied der Hochschulgruppe, sieht gerade hier in Deutschland Handlungsbedarf.
Also Amnesty unterstützt die Flüchtlinge und Asylsuchenden in Deutschland eben insofern, dass Berichte zu der Situation in den jeweiligen Herkunftsländern von diesen Menschen erstellt werden, von Experten. Und diese Berichte können dann eben insbesondere für Asyl und Gerichtsverfahren genutzt werden.
Doch was haben die allgemeinen Menschenrechte und somit auch Amnesty International überhaupt mit dem Thema Flucht zu tun?
Also erstmal setzt sich Amnesty natürlich dafür ein, dass sämtliche in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgeschriebenen Rechte auch durchgesetzt werden. Und dazu zählt eben auch der Schutz von Migranten, Asylsuchenden und Flüchtlingen.
Ines Fink zu Amnesty International. Nachdem ein Flüchtling in Deutschland angekommen ist, muss er zu einer sogenannten Landeserstaufnahmestelle. In der 10.000 Einwohnerstadt Misstetten auf der Schwäbischen Alb steht eine solche Einrichtung. Sie beherbergt über 1.000 Flüchtlinge. Was kann man für diese Asylbewerber tun? Und wer hilft? Björn Blähn hat in seiner Reportage mit Mitarbeitern des Ehrenamtsbüro Misstetten geredet.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, heute bin ich im Ehrenamtsbüro Misstetten und bei mir ist die Hauptverantwortliche Rebecca Lachmann. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Blähn.
Was ist Ihr Hauptanliegen bei Ihrer Arbeit?
Also hier unten im Begegnungszentrum steht das Freizeitangebot für die Flüchtlinge im Vordergrund. Da es oben in der Landeserstaufnahmestelle wenig Möglichkeiten gibt, sich aufzuhalten für die Flüchtlinge.
Was für konkrete Angebote bieten Sie den Flüchtlingen?
Also wir haben hier ein Internetcafé mit 10 Plätzen, wir haben hier einen Kaffee. Wir bieten hier unten Sprachkurse an, so ganz niederschwellige. Und dann haben wir noch verschiedene weitere Angebote wie die Kegelbahn, die hier im Haus ist geöffnet. Und hier unten ist auch noch die Kleiderannahmestelle für die Kleiderspenden, die wir hier sortieren.
Wir befinden uns jetzt im Café des Ehrenamtsbüros Messstetten. Neben mir steht nochmal Frau Lachmann. Und wir werden jetzt ein bisschen was über das Café erfahren. Ihre Arbeit steht ja unter dem Namen Begegnungszentrum. Findet das hier im Café statt?
Es kommen leider wenige Menschen aus der Bevölkerung, um hier Kontakt mit den Flüchtlingen zu bekommen. Aber es kommt doch hin und wieder vor. Es gibt welche, die kommen regelmäßig und suchen dann auch den Kontakt bewusst.
Und ist das Café immer so gut besucht, wenn es offen ist? Oder sind wir heute einfach an einem Ausnahmetag gekommen?
Wir sind an einem Ausnahmetag, aber eher im negativen Sinn. Wir hatten die letzten zwei Wochen meistens doppelt so viele Gäste immer zu Beginn, wenn wir geöffnet haben. Es haben jetzt aber heute sind welche verlegt worden in die Landkreise und wahrscheinlich ist es deswegen etwas ruhiger heute.
Okay, nur zur Erklärung, wir haben hier circa, ich würde sagen, 50 etwa und das ist ein Tag, wo es eher ruhig ist. Redest mit einem Gast des Cafés, guten Tag erstmal.
Das ist Kaffee gut hier.
Sind Sie häufiger hier?
Gut heute, mein Kollege muss sitzen hier.
Ich sitze jetzt bei Gästen, die gerade eine Runde Schach spielen, wie ich sehe. Und woher kommen Sie?
Aus Kosovo. Mein Name ist Ekrem Avdija. Hier in Misstetten keine andere Aktivitäten, nur am 2 Uhr öffnet hier Rote Kreuz und kommt die Leute zum Trinken Kaffee, Schach spielen und...
Sind Sie demnach so gut wie täglich hier?
Ja.
Der Gegner und das Vorredners im Schach. Guten Tag erstmal.
Guten Tag, hallo.
Wie heißen Sie?
Ich bin bei Rami.
Was? Und woher kommen Sie?
Aus Kosovo.
Sind Sie gerne hier?
Ja, ich bin gern hier, weißt du, aber das Problem ist, weil ich habe 2 Kinder mit Familie und ein Monat hier nicht zur Schule gehen und so, ist ein bisschen problematisch für Kinder.
Bin ich wieder zurück im Büro und bei mir ist Herr Carlo Gerstenecker. Sie sind schon vom Anfang an dabei. Welche Hürden und Probleme gab es denn anfangs für das Ehrenamtsbüro konkret?
Es gab relativ wenige. Also es war der Landrat stand gleich dahinter, dass man die Begegnungsstätte hier einrichtet. Und es hat eigentlich relativ gut geklappt.
Und was hat sich im Ehrenamtsbüro vom Anfang bis heute verbessert oder auch nur geändert?
Ja, da hat sich viel geändert. Zum einen personell und dann haben wir die Angebote immer erweitert.
So, ich verabschiede mich jetzt hier vom Ehrenamtsbüro. Ich bin hier noch in der Kegelbahn. Ich werde jetzt auch noch ein paar Bälle werfen. Auf Wiedersehen.
Björn Blähn und seine Reportage über das Ehrenamtsbüro für Flüchtlinge in Misstetten. Musik vergangenen Jahr sind rund 200.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Untergebracht werden sie laut Gesetz zentral in sogenannten Asylbewerberheimen. Das gefällt nicht jedem. Wollen wir doch mal hören, was die Tübinger denken. Rebecca Sahin fragte, was würden Sie zu einem Asylbewerberheim in Ihrer Nachbarschaft sagen?
Muss ich nachdenken. Natürlich jetzt spontan wahnsinnig begeistert wäre ich nicht, aber es ist auch nicht ganz anständig, jetzt Nein zu sagen. Wenn Asylanten hier sind, dann ist klar, dass die Asylanten auch Asylantenheime brauchen. Und dann muss man gucken, wo der beste Platz ist. Ich würde mich jetzt nicht spontan freuen, wenn es in meinem Vorgarten wäre, aber es ist ein... Ich habe es eh nicht zu entscheiden. Also wichtig ist, dass es Platz gibt für die Asylanten.
Gut, weil ich mich umgekehrt die ganze Zeit darüber ärgere. Also ich habe das jetzt schon in verschiedenen Städten mitbekommen, nicht Tübingen selber, aber dass das so immer nach außen verlegt wird. Und ja, schon, aber bitte nicht in der Innenstadt. Deswegen würde ich mal sagen, genau das Gegenteil aus Prinzip schon. Also gerne.
Wie man bereits sehen kann, gehen die Meinungen in Sachen Flüchtlingsheim weit auseinander. Ein heiß diskutiertes Thema. Vielleicht bringt es etwas, sich mal in die Lage eines Menschen zu versetzen, der geflüchtet ist und nun für sich und seine Familie eine Unterkunft braucht.
Eigentlich völlig in Ordnung. Also in dem Land, wo jetzt Krieg ist oder so, also ich würde auch gehen mit meinen Kindern. Und ich würde mir wünschen, dass jemand mir helfen wird. Also ich hätte auch kein Problem, wenn jetzt... Also bei meiner Tochter zufällig in Meßstedt, der wohnt in der Nachbarschaft, sind eine eingezogen und sie hat gesagt, das sind ganz, ganz sympathische Leute. Ja.
Wie würden Sie es finden, wenn in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ein Asylantenheim entstehen würde?
Ich würde mich nicht freuen, auf jeden Fall. Hängt davon ab, wo die herkommen. Also.
Nicht so schlimm. Also solange die nicht gewalttätig wären. Ich habe mir darüber jetzt noch keine Gedanken gemacht.
Einige der Befragten kennen keine Flüchtlinge und Asylbewerber. So ist es auch bei vielen anderen Tübingern. Viele haben vielleicht nur Angst vor etwas Neuem und Unbekannten. Dabei heißt das Zauberwort Integration.
Ja, das fände ich in Ordnung. Es gibt die Möglichkeit, dass man die Asylanten direkt in die Gesellschaft integrieren kann und so sie sich auch gut einleben können.
Ich fände das auch in Ordnung, wenn mehr für die Integration getan werden würde. Das heißt ja für die Asylanten in den ersten Jahren, zwei Jahren ist das glaube ich so, dass da nicht richtig was für die Integration gemacht wird und das sollte schon früher starten, ganz einfach. Und dann würde auch dann ein Miteinanderleben besser funktionieren.
Themen wie dieses mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ist schon einmal ein Riesenfortschritt, um sich anderen Menschen zu öffnen. Nicht nur gegenüber Flüchtlingen. Einige der Befragten sind sich in einem Punkt einig. Die Toleranz wächst mit den privaten Kontakten in der Nachbarschaft. Man wird sich bewusst, dass alle Menschen gleich behandelt und somit keine Unterschiede gemacht werden sollten.
Da habe ich kein Problem damit. Wir haben Studentenwohnheime, warum nicht auch Asylantenwohnheime? Kein Unterschied.
Asylantenheim? Ja, schon in Ordnung. Ist okay. Also in der Nachbarschaft, meinen Sie. Ist in Ordnung.
Es ist wichtig und vor allem ein Zeichen unserer Menschlichkeit, Flüchtlingen aus aller Herren Länder in unserer Stadt, aber auch in unserer konkreten Nachbarschaft Heimat zu bieten. Nicht nur, indem wir ihnen eine Wohnung, sondern indem wir ihnen auch Herzlichkeit und Menschlichkeit entgegenbringen. Daher spricht alles für ein Asylantenheim in unserer Stadt.
Die befragten Tübingerinnen und Tübinger sind sich darüber bewusst, dass es in der Praxis mitunter nicht immer einfach ist. Wenn man sie nach dem Thema Flüchtlingsheim in der Nachbarschaft fragt, sind die meisten aber ganz aufgeschlossen.
Finde ich gut. Warum nicht? Hab auch mal in einem gewohnt. Deswegen.
Eins sollte man halt nicht vergessen, wenn man mal in der Welt gereist ist, alle Menschen sind gleich. Und das vergisst man so oft.
Ich arbeite im Tafelladen ehrenamtlich und da werden wir jetzt gerade von sehr vielen Flüchtlingen überrollt. Das sind alles ordentliche Leute, sehr viele Syrer, die sind sehr nett und zuvorkommend, muss ich sagen. Können auch manche schon Deutsch. Also durch das habe ich jetzt eine andere Meinung gekriegt. Ich weiß nicht, was ich für eine Meinung gehabt hätte vor einem Jahr oder so. Aber jetzt im Moment, muss ich sagen, sind arme Leute.
Rebecca Sahin befragte Tübinger Passanten über ihre Meinung zu Flüchtlingsheimen in der unmittelbaren Nachbarschaft. Flüchtlinge fliehen auf todesmutigen Wegen, zahlen mitunter ihr ganzes Vermögen. Für die Hoffnung, in Frieden und Freiheit in Europa leben zu können. Wer es tatsächlich nach Deutschland schafft, für den ist die Irrfahrt aber keineswegs vorbei. Lukas Beck hat sich das deutsche Asylverfahren und seine Probleme genauer angeschaut.
Gelingt den Flüchtlingen der schwere Weg nach Deutschland, müssen sie sich laut Gesetz an eine Erstaufnahmestelle wenden. Diese gibt es in jedem Bundesland. Dort leben sie bis zu 3 Monate lang und müssen sich gesundheitlich untersuchen lassen. Anschließend können sie einen Asylantrag an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellen. Ist der Antrag gestellt, so lädt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jeden Flüchtling zu einer Anhörung vor. Doch Brigitte Wahl vom Asylzentrum Tübingen beklagt, dass die Behörden mit der aktuellen Situation überfordert seien.
In den letzten Jahren ist eine zunehmende Überlastung merkbar, sodass wir sehr oft die Situation haben, dass die dann erst nach Monaten die Anhörung haben. Irgendwann bekommt man dann das Protokoll zugeschickt, hat nochmal die Möglichkeit, es zu kontrollieren, weil es sehr oft auch Probleme gibt mit den Dolmetschern. Wir haben Analphabeten, wir haben Leute, die kommen aus Ländern, wo 20 verschiedene Sprachen gesprochen werden. Das ist also auch technisch zum Teil nicht möglich.
Asyl gewährt Deutschland den Flüchtlingen, die vor politischer Verfolgung fliehen. Familiäre oder ökonomische Notsituationen, wie etwa häusliche Gewalt oder Arbeitslosigkeit, spielen dabei keine Rolle. Auch muss der Flüchtling nach der Verordnung Dublin II von 2003 auf direktem Weg nach Deutschland gekommen sein. Sonst ist das erste Ankunftsland innerhalb der Europäischen Union, oft etwa Italien, für das Asylverfahren zuständig. Man spricht dann von sogenannten Dublin-Fällen. Allerdings hat jeder Flüchtling in Deutschland das Recht auf eine Entscheidung im Einzelfall nach einer Anhörung. Worauf es in einer solchen Anhörung ankommt, weiß Mahmoud Hissum. Er ist vor etwa 3 Jahren aus Syrien geflohen und kennt die gestellten Fragen.
Woher kommst du? Wie hast du nach Deutschland gekommen? Warum hast du nach Deutschland gekommen? Von wem hast du geflohen? Also ich habe fast $10,000 bezahlt, dass ich nach Deutschland komme. Deswegen der wichtige Punkt, wie hast du nach Deutschland gekommen und wer war? Aber natürlich, man kann nicht sagen, wer war. Ich selber, ich kenne die Leute nicht. Ich wollte nur den Geld. Wir sind nach Deutschland gekommen, nicht wegen Geld. Ich habe nach Freiheit gesucht.
Mahmoud Hissum hat relativ schnell eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Nur etwa 9 Monate musste er warten. Inzwischen hat er sogar Arbeit in der Tübinger Gaststätte Neckarmüller gefunden. Doch längst nicht jedem Flüchtling wird Asyl gewährt und längst nicht immer läuft das Asylverfahren so reibungslos ab.
Das ist das große Problem, dass manchmal die Entscheidung kommt gar nicht. Ich habe Freunde, die seit 8 Jahren da, die sind noch keine Aufenthaltserlaubnis. Die haben ein Interview nicht bekommen. Die sind verrückt. Die sind verrückt jetzt. Das ist wie ein Gefängnis, man wird verrückt. Glaub mir, man kann nicht schlafen. Du denkst immer danach, dass die Polizei kommt und wieder nach dein Land abschiebt. Du kannst nicht reisen, du kannst nicht wieder deine Familie sehen, du kannst nicht studieren, also du hast keine Zukunft.
Ohne eine Duldung dürfen Flüchtlinge weder am Integrationsprogramm teilnehmen noch arbeiten. Die langen Wartezeiten sind für die Flüchtlinge also eine enorme psychische Belastung. Dass die Behörden bei den Asylanträgen längst nicht hinterherkommen, liegt vor allem an der großen Zahl der Flüchtlinge. Andererseits spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Brigitte Wahl vom Asylzentrum Tübingen hat schon viele Flüchtlinge während ihrer Wartezeit begleitet. Sie hat dabei eine ernüchternde Beobachtung gemacht.
Was mich bis heute sehr schockiert ist, dass ganz unbemerkt von vielen halt doch nicht alle vor dem Gesetz gleich sind. Damals vor 4 Jahren war es ziemlich schlimm mit der Christenverfolgung in Bagdad. Dann haben schlagartig alle Christen Asyl bekommen, die Jesiden nicht mehr. Ich denke, jeder Mensch, der egal aus welchen Gründen in Deutschland lebt, muss einfach die gleichen Chancen und das gleiche Recht haben.
Lukas Beck mit einem Beitrag zu den Schwierigkeiten der Flüchtlinge mit dem deutschen Asylverfahren. Aber nicht nur dieses Verfahren ist eine Belastung für die Flüchtlinge. Weil er seine Meinung sagte, musste Ahmad al-Latif 2012 mit seiner Familie aus Syrien flüchten. Trotzdem sagt er, ich bin eigentlich kein Flüchtling. Er hat lange in Deutschland studiert und gearbeitet, ist deutscher Staatsbürger. Hier in Tübingen fühlt er sich zu Hause. Und trotzdem war es für die Familie al-Latif keine leichte Entscheidung, nach Deutschland zu flüchten. Lukas Eiler erzählt die Geschichte der al-Latifs.
Ich habe mich damit abgefunden, dass ich einfach mal erschossen werde. Ganz kurz und schmerzlos. Aber ich hatte Angst wirklich, dass ich wegen ein Wort oder ein Satz, das ich sage, ja, von Assads Geheimdienst abgeführt werde und zu Tode gefoltert werde. Davor hatte ich wirklich Angst.
Gefährlich wurde es für Ahmad al-Latif, als er begann, seine Meinung zu sagen. Mit seiner Frau und seinen 2 kleinen Kindern lebte er in Syrien. An der Universität von Damaskus arbeitete al-Latif als Physikprofessor. Er demonstrierte mit auf den Straßen von Damaskus, als der arabische Frühling 2011 nach Syrien kam. Und in der Öffentlichkeit kritisierte Ahmad al-Latif das Assad-Regime, das seine eigene Bevölkerung folterte und tötete. Als sich die Hinweise mehrten, dass ihn der syrische Geheimdienst im Blick hat, beschloss der heute 48-Jährige mit seiner Familie nach Deutschland zu flüchten. In Tübingen und Heidelberg hatte er lange gelebt. Hier hatte er studiert, promoviert und gearbeitet. Deswegen ist er auch deutscher Staatsbürger. Und trotzdem fiel ihm die Entscheidung zur Flucht aus seiner Heimat schwer.
Es ist wirklich eine sehr belastende Entscheidung. Und man überlegt sich das sehr lange. einfach alle Zelte abzureißen und wirklich alles liegen zu lassen und einfach wegzugehen. Das ist nicht so einfach.
Ahmad Alatifs Frau fiel der Entschluss zu gehen noch viel schwerer. Schon in der Zeit vor dem syrischen Bürgerkrieg war es problematisch gewesen, ins Ausland zu reisen. Noch nie hatte sie Syrien verlassen.
Für meine Frau war das überhaupt die schwierigste Entscheidung. Sie war Rechtsanwältin, aber sie hat immer in Syrien gelebt und sie war noch nie im Ausland. Und das war wirklich auf einmal so, zack, Quantensprung, ja, also ein Sprung ins kalte Wasser.
Sie hoffte, dass das Regime einlenkt, wieder zur Vernunft kommt. Doch schließlich lenkte auch sie ein. Mehrere Fluchtversuche wagten die Alatifs, mehrmals scheiterten sie. Im April 2012 stand Ahmad Alatif mit seiner Frau, dem 3-jährigen Sohn und der 4-jährigen Tochter schließlich am Damaszener Flughafen. Mit Tickets für einen Nonstop-Flug von Damaskus nach Frankfurt.
Ich hatte die ganze Zeit Angst, weil oft werden Leute am Flughafen abgegriffen. Es werden oft Leute an der Grenze, auch an der Landesgrenze oder am Flughafen abgegriffen und dann, wenn sie Glück haben, werden sie nur zurückgeschickt. Und wenn sie Pech haben, was auch oft passiert, werden sie einfach abgeführt und landen in den KZs des Assad-Regimes, wo sie halt ja, brutal gefoltert werden und oft bis zum Tod. Nee, ich hatte Angst die ganze Zeit. Auch als der Flieger abgehoben ist. Erst als der Flieger in Frankfurt gelandet ist, konnte ich ja, aufatmen.
Heute lebt Ahmad Alatif mit seiner Familie in Tübingen, wo er studiert hat. Schwierigkeiten gab es kaum in Deutschland. Nur eine Wohnung zu finden, dauerte etwas. Seine Frau und die Kinder lernten Deutsch. Ahmad Alatif übernahm Lehraufträge an der Hochschule Reutlingen und der Universität Tübingen. Heute arbeitet er im Bereich der erneuerbaren Energien. Mittlerweile sind die Kinder in der Grundschule, sie haben sich eingelebt. Bis das Leben in Deutschland für sie normal wurde, dauerte es jedoch einige Zeit, erzählt Ahmad Alatif.
Es hat Monate gedauert natürlich, bis sie mit der Situation fertig wurden, weil sie haben gedacht, wir machen eine Reise und wie gehen wir zurück. Ja, und da fragen sie mich immer wieder, wann gehen wir wieder zurück und so weiter. Und das waren oft schmerzhafte Fragen. Aber dann irgendwann haben sie sich abgefunden. Ich habe ihnen gesagt, wir gehen jetzt nicht zurück. Erst später, viel später vielleicht.
Lukas Eiler mit einem Porträt über Ahmad Alatif, der 2012 mit seiner Familie aus dem syrischen Bürgerkrieg geflüchtet ist. Der deutsche Arbeitsmarkt benötigt aber auch in anderen Bereichen mehr ausländische Fachkräfte. So auch das Uniklinikum Tübingen. Wie das Auswahl- und Bewerbungsverfahren, die Arbeit mit den ausländischen Arbeitskräften funktioniert und wie sich das in Zukunft entwickelt, hat für sie Jesse Hauser in einem Interview mit Petra Benz vom Personalrat des Uniklinikums Tübingen herausgefunden.
Der Pflegeberuf ist in Deutschland immer unattraktiver geworden. Schlechter Lohn, lange Arbeitszeiten und große körperliche Belastung. Der Nachwuchs bleibt aus. Mangels Fachkräfte entschloss sich das Tübinger Uniklinikum dazu, gezielt Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. 23 der neuen Pflegekräfte stammen aus Neapel. 14 Pfleger kommen von den Philippinen. Um bleiben zu können, müssen nun alle Deutsch büffeln. Des Weiteren ist so eine Kooperation für Wirtschaftsflüchtlinge die einzige Möglichkeit, in Deutschland Fuß zu fassen. Ohne eine konkrete Gefahr für Leib und Leben wird der Asylstatus nicht anerkannt. Personalrätin Petra Benz.
Die philippinischen Pflegekräfte haben häufig auch schon recht gute Deutschkenntnisse, müssen dann letztendlich auch nicht mehr so intensive Sprachschulungen bekommen, müssen aber genauso wie die italienischen Pflegekräfte einen B2-Sprachtest machen und zusätzlich, weil sie eben nicht nach europäischem Recht ausgebildet worden sind, müssen sie eine sogenannte Anerkennungsprüfung machen. Das heißt, da wird eben theoretisch und praktisch eben geprüft oder bewertet, ob sie tatsächlich in der Lage sind, eben Pflegetätigkeiten auszuüben.
Sprachbarrieren hätten die Zusammenarbeit auf den Stationen zunächst schwierig gestaltet. Außerdem sind einige Pflegekräfte aus Italien beim Sprachtest durchgefallen. Doch sie bekommen eine zweite Chance. Die Pflegekräfte aus beiden Ländern seien, so Petra Benz, durchweg hochmotiviert und wollten ihre Expertise für eine qualifizierte Arbeit einbringen. Vor allem auf den Philippinen verdienen Pfleger trotz der hervorragenden Ausbildung sehr wenig.
Viele Philippinen machen dort eine Ausbildung schon ganz gezielt, um nachher eben ins Ausland zu gehen, dort Geld zu verdienen und mit diesem Geld ihre Familien zu Hause zu unterstützen.
Für die Zukunft ist geplant, weitere italienische Fachkräfte anzuwerben. Für den Personalrat ist aber klar, dass mehr für den Pflegeberuf in Deutschland getan werden muss, um die Attraktivität des Berufs wieder zu steigern und den Beruf so für den Nachwuchs attraktiver zu gestalten. Dazu noch einmal Petra Benz.
Aus unserer Sicht ist es aber auch dringend notwendig, eben den Pflegeberuf grundsätzlich aufzuwerten, was die Kompetenzen angeht, was die Bezahlung angeht und was auch die, sag ich mal, Karrierechancen betrifft. Und ich denke, dass da sicherlich mehrgleisig gefahren werden muss, auch was die Förderung vielleicht von Nachwuchs betrifft. Auch hier, denke ich, ist noch Entwicklungsbedarf. Und von daher wünschen wir uns jetzt von Personalratsseite her natürlich speziell auch die beiden letztgenannten Strategien, dass die mehr und intensiver verfolgt werden.
Dies war Jesse Hauser aus dem Uniklinikum. Sie hören immer noch Radio Mikro Europa. Unser Thema Flucht und Vertreibung ist kein Phänomen der Gegenwart. Schon während der Balkankriege in den 90ern erreichte Deutschland eine große Welle Flüchtlinge, die hier Zuflucht suchten. Darunter auch die Familie Halilovic aus Montenegro. Sie berichtet von ihren Erfahrungen und Schwierigkeiten bei der Suche einer neuen Heimat. Ein Beitrag von Melita Halilovic.
Bis zum Krieg war es ja in Ordnung. Das war alles so, wie es sein sollte.
Ja.
Und danach, man kriegt ja Angst, man weiß ja nicht, ja, was passiert morgens. Nächsten Tag, und weil mein Vater in Deutschland war, dann habe ich mich entschlossen, hierher zu kommen.
So wie Sejdo und Nadjmir Halilovic erging es vielen zur Zeit der Balkankriege in den 1990er Jahren. Angst vor dem bevorstehenden Krieg und seinen Folgen zwang sie dazu, ihre Familien und ihr bisheriges Leben Hals über Kopf zurückzulassen und in ein fremdes Land zu flüchten.
Mein Leben in Montenegro war schön. Ich hatte eine schöne Kindheit und schöne Jugendjahre bis mein 22. Lebensjahr. Da war ich verheiratet, mein Mann war 26 und da fing an mit Unruhe in Jugoslawien, Montenegro, so dass wir ja keine Zukunft mehr gesehen haben. Da, das heißt, durch dem, dass mein Mann vielleicht auch in Krieg ziehen müsste, das wollten wir aber nicht, sind wir nach Italien geflogen.
Italien war die erste Station auf der Flucht der Familie Halilovic. Richtig Fuß fassen konnten sie dort allerdings nicht.
Es war schwierig, sich danach zurechtzukommen, weil da konnten wir keine richtige Bleibe finden und keine Arbeitspapiere. Da müssten wir eigentlich mit unseren Ersparnissen, was nicht so viel war, durchkommen. Da sind wir auch bis 6 Monate geblieben, weil mein Bruder dort war und uns etwas geholfen hat. Und nach diesen 6 Monaten sind wir nach Deutschland zu meinem Schwiegervater gekommen.
Zu dieser Zeit war die Einreise nach Deutschland noch kein Problem, da Bewohner des damaligen Jugoslawiens dafür noch kein Visum benötigten. Dennoch stellte der Beginn eines neuen Lebens hier eine große Herausforderung dar.
Wir konnten aber kein Wort Deutsch und es war ein bisschen schwierig, sich zurechtzufinden. Wir haben dann einen Status Duldung gekriegt, das heißt für 6 Monate, dass wir hier bleiben dürften. Und da die Firma von meinem Schwiegervater, meinem Mann, eine Arbeitsstelle geben konnte, dann hat mein Mann dadurch auch ein Arbeitserlaubnis gekriegt, so dass wir dann, also dass er dann von ersten Tag hier arbeiten dürfte.
Asyl mussten die beiden also nicht beantragen. Dennoch war es noch ein steiniger Weg bis zum dauerhaften Aufenthalt.
Und diese Duldung war das dann verlängert, jede 6 Monate, 4 Monate, 3 Monate, 2 Monate. Es hat ziemlich lang gedauert.
Erst im Jahre 2003 bekam Sejdo und Nadjmir Halilovic einen unbefristeten Aufenthaltstitel, was bedeutete, sie durften in Deutschland bleiben. Nach fast 10 Jahren konnten sie endlich ihre Familie in ihrer Heimat Montenegro besuchen gehen, die sie wegen des Krieges verlassen mussten.
Melita Halilovic über die Flucht aus Montenegro.
Micro Europa.
Mikro Europa.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs lag die Heimat von tausenden Deutschen auf einmal nicht mehr im Heimatland.
Auf ein Fluchtverbot in Ostpreußen durch Gauleiter Erich Koch folgten Vertreibung und ein regelrechter Fluchtbefehl der Nazis im Januar 1945. Heute gibt es immer noch einige Zeitzeugen, die sich an diese Flucht erinnern. Ein Beitrag von Maike Klombeck.
Russische Truppen setzen zum Sturm an.
Mitten im Winter überrollt die Sowjetarmee die deutsche Wehrmacht an der Ostfront. Innerhalb von einem Monat schneiden Russen und Polen Ostpreußen vom Rest Deutschlands ab. Friederike Stäubling war 6 Jahre alt, als sie mit ihrer Familie überstürzt aus dem ostpreußischen Marienwerder aufbrechen musste.
Die letzten Weihnachten bekam ich meine ersten Schlittschuhe geschenkt und die hatten rotes Leder. Und das war doch was für ein Mädchen, für ein kleines Mädchen. Und ich durfte sie nicht mit auf die Flucht nehmen. Keine Puppe, nichts durfte ich mitnehmen, weil alles überladen war und andere Sachen nötiger waren wie das. Das ist noch sehr brisant.
Der Fluchtbefehl der Nazis erfolgte im Januar 1945. Friederikes Bruder, Karl Ludwig Wurm, war damals 13.
Die Flucht begann am 21. Januar bei 20 Grad Frost. Es lag etwas Schnee, das Brot war dann manchmal schon gefroren, ne? Aber die Kälte war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war wohl, dass man nicht vorwärts kam, dass die Straßen verstopft waren. Und zeitweise wurden wir auch von Tieffliegern beschossen. Wir kamen bis kurz vor die Oder, da hatten uns die Russen schon eingeschlossen und dann wurde die Flucht wieder rückwärts gewandt.
Russische Truppen trieben Flüchtlinge wie Familie Wurm zurück in die östliche Hälfte Pommerns. Dort übernahm Polen die Verwaltung. Als für die Familie im November 1945 endlich die Ausreiseerlaubnis nach Berlin kam, endeten die Strapazen aber noch nicht.
Unterwegs haben uns die Polen dann noch gefilzt, die haben uns noch die letzten Sachen weggenommen. Und von Berlin aus konnten wir weiter nach dem Westen. Dort wurden wir einquartiert in einen bisschen ausgebauten Hühnerstall.
Oft waren die Flüchtlinge eingepfercht wie Tiere. In Wegen und Viehtransporter mussten sie sich pressen, immer dem Wohlwollen der russischen Besatzer überlassen. Friederike erinnert sich aber auch an einen netten Russen.
Obwohl er sehr betrunken war, kam er zu meiner Mutter, die noch die Ohrringe trug. Und er sagte, sie soll die Ohrringe abnehmen, sonst kommen andere und reißen sie ihr nur so aus den Ohren raus.
Noch heute hat sie Albträume von ihrer Flucht. Ein lebenslanges Trauma.
Und dann noch eine schreckliche Erinnerung, die mir noch sehr nachgeht. Wir saßen im Wagen und fuhren Schritttempo, manchmal gestanden und es war kalt. Neben den Wagen ging ein anderer Weg, da wurden gefangene jüdische Familienfrauen. Eine Frau bückte sich nach einem, ja, Milchkanne. Und die Milchkanne war leer, aber sie kratzte sich mit der Hand noch ein paar Tropfen, will ich wohl sagen, raus. Und dann kam ein Soldat und schlug sie mit dem Gewehr. Und die brach dann zusammen.
An die Flucht zurückdenken, das fällt allen Betroffenen schwer. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, sahen sich außerstande, die Lage von heutigen Flüchtlingen zu bewerten. Eritrea, Serbien, Syrien. Bei Ella Bunk, sie ist mit 17 im Januar 1945 ebenfalls aus Ostpreußen geflüchtet, weckt die Erwähnung anderer Flüchtlinge sofort wieder den Schmerz der Vergangenheit.
Ja, das war nicht schön, das wünsche ich keinem Todfeind. Die Flucht. Die Flieger waren über uns und im Eis sind wie viel eingebrochen. Das muss schlimm sein auch für die. Das sind ja auch Flüchtlinge mit Kindern, nicht? Wir wollen auch hin. Wir wollten dahin, die wollten uns nicht.
Maike Klombeck über die Flucht aus Ostpreußen nach dem Zweiten Weltkrieg. In unserer heutigen Sendung geht es, wie wir gerade hörten, nicht nur um die Flucht in der Gegenwart. Ein, vor allem für uns Deutsche, wichtiges Beispiel zu diesem Thema sind die Fluchtversuche zur Zeit des geteilten Deutschlands. Bürger der DDR versuchten damals in die BRD zu fliehen. Man nannte dies auch Republikflucht. Ein Beitrag von Laura Pfeiffer.
Die Zahlen sind massiv.
Insgesamt verließen von Beginn der Gründung der DDR im Jahr 1949 bis 1990 über 3,8 Millionen Bürger die DDR bzw. Ost-Berlin. Die Zahl der Mauertoten wurde nie offiziell bekannt gegeben, aber man geht von 1.135 Toten an der innerdeutschen Grenze aus. Darunter auch 20 Grenzer, die von Flüchtenden erschossen wurden. Gründe für die Flucht waren hauptsächlich eingeschränkte Freiheit und ständige Kontrolle durch die Staatssicherheit. 480.000 DDR-Bürger durften mit Hilfe eines Ausreiseantrages die DDR verlassen und dies meist auch nur aus gutem Grund, wie beispielsweise bei Familienzusammenführungen. Aber vor allem die kuriosen Fluchtversuche sind im kollektiven Gedächtnis geblieben, wie die Geschichte der Gebrüder Bethke. Holger, Inge und Egbert Bethke schafften eine beispiellose Fluchtserie. Der älteste Bruder wagte 1975 den ersten Versuch. Gemeinsam mit seinem Kumpel und mit Hilfe einer Luftmatratze flohen die beiden über die Elbe. 8 Jahre später hangelte sich der nächste Bruder, Holger, in Berlin per Seilwinde in die Freiheit. Sein älterer Bruder befand sich im Westteil und die beiden kommunizierten über Walkie-Talkies. Holger schwebte dabei direkt über den Todesstreifen. Mit selbstgebastelten Mini-Flugzeugen holten die beiden dann noch den dritten und letzten Bruder in die Freiheit. Um nicht aufzufallen, tarnten sie ihre beiden Flugzeuge mit roten Sowjetsternen. Auch dieses Mal gelang die Flucht ohne Komplikationen und den Brüdern blieb sogar Zeit für Späße. Über Walkie-Talkies fragten sie Egbert, der sich in einem Waldstück versteckte und auf seine Brüder wartete: Ödeldödel, bist du da?
Ich bin hier.
Die Literatur bezeichnet diese drei Fluchtversuche der Gebrüder Bethke oft als Blamage für das Regime in Ost-Berlin, weil es sonst niemandem gelang, die DDR dreimal nacheinander so schön hinters Licht zu führen.
Flucht aus der DDR. Ein Beitrag von Laura Pfeiffer. Als Minderheit im eigenen Land zu leben, ist nicht einfach. Man fühlt sich nicht ganz zugehörig und willkommen. Deutschland ist ein beliebtes Land bei Flüchtlingen, aber auch bei Deutschstämmigen aus dem Ausland. Gerade sie fühlen sich noch als Deutsche. Mit diesen Spätaussiedlern hat sich Vivian Lipp beschäftigt.
Das Highlight, das erste, war eigentlich in Nürnberg dann der erste Besuch mit einer Bekannten im Supermarkt. Die Regale voll, das heißt die große Auswahl und dann von einem Produkt auch nochmal 10, 20 Sorten. Das war für uns einfach umwerfend. Wir waren das nicht gewohnt. In Rumänien gab es eigentlich nichts zu kaufen.
Erwin und Elfriede Lipp sind in den 1980ern aus Rumänien ausgesiedelt. Sie gehörten zu der Volksgruppe der Banater Schwaben, eine deutschstämmige Minderheit in Rumänien. Das Regime von Staatspräsident Ceausescu verfolgte und diskriminierte die Banater Schwaben.
Man hatte die Rechte, die vorher existierten, die auch nicht sehr groß waren, aber selbst die wurden immer mehr beschnitten. Das heißt, sowohl der Zugang zu Kulturellem wie die deutsche Sprache durch Zeitungen, Radiosendungen oder auch Fernsehsendungen, aber auch so, dass das Deutschtum und auch das Brauchtum, das wir hatten als Banater Schwaben, wurde sehr stark eingeschränkt von dem rumänischen Staat.
Erwin und Elfriede Lipp suchten fieberhaft nach Möglichkeiten, den Diskriminierungen zu entkommen.
Es gab dann natürlich der Gedanke der Flucht, aber das war eine Sache, die sehr stark eingeschränkt war, beziehungsweise diejenigen, die das versucht haben, haben das oft mit dem Leben bezahlt. An der jugoslawischen Grenze hatten die rumänische Grenzer Schießbefehl. Das heißt, diejenigen, die illegal über diese Grenze wollten, die wurden dann entweder erschossen oder sie wurden dann gefangen.
Da eine Flucht gefährlich und möglicherweise sogar tödlich gewesen wäre, versuchten viele Banater Schwaben auf offiziellem Weg nach Deutschland auszureisen. Eine Ausreise genehmigt zu bekommen, war jedoch ein langwieriger Prozess.
Wenn man ausreisen wollte, musste man einen Antrag stellen. Unser erster wurde abgelehnt. Wir haben dann nochmal versucht, Widerspruch zu machen. Das hat dann nach 2 Jahren geklappt. Und wir durften ausreisen. Das heißt, wir haben vom ersten Antrag bis zur endgültigen Ausreise so ungefähr 3 Jahre verbracht noch im Land. für uns wie ein Wunder, denn andere Leute, Familien mussten teilweise 10 bis 20 Jahre auf die Ausreise warten.
Ausreise, ein Zauberwort für viele Deutschstämmige in Rumänien. Und genau darauf hoffte auch das heutige Ehepaar.
Ja, das Ziel in dem Sinne hat sich natürlich schon geformt, indem das Verwandte, Bekannte, Freunde, die in der Bundesrepublik lebten und zu Besuch kamen nach Rumänien, schon davon erzählt haben, dass man da in einem Land leben kann, wo man alle Freiheiten hat, wo man alle Möglichkeiten hat, wo man jede Ausbildung genießen kann.
Da hat man immer schon mal von Deutschland geträumt, sich es als Schlaraffenland vorgestellt. Wenn man von irgendwelchen Bekannten den Neckermann oder Otto-Katalog in die Hände bekam, hat man den in sich reingezogen, gesogen und hat sich in Deutschland gefühlt.
Elfriede und Erwin Lipp sind längst in Deutschland angekommen. Sie könnten sich nicht mehr vorstellen, in Rumänien zu leben.
Man darf sich hier frei bewegen. Man ist nicht eingesperrt. Man darf frei reden, ohne an die Spitzel denken zu müssen, die im Hinterkopf zu haben. Man darf tun und lassen, was man will.
Ich sehe insoweit Rumänien als meine alte Heimat für diese Zeit, meiner Kindheit, meiner Jugend, die sehr schön war. Aber meine Heimat ist dort, wo ich mit meiner Familie in Ruhe und Frieden leben kann und in einem System, wo ich auch mal was sagen darf, wo Demokratie tatsächlich gelebt wird. Und deswegen ist das für mich eine alte Heimat, ein Stück alte Heimat, die sehr schön war, aber die der Vergangenheit gehört.
Vivian Lipp über Spätaussiedler aus Rumänien. Flüchtlingspolitik ist wohl den meisten ein Begriff. Derzeit vor allem mit Bezug auf die Pegida-Bewegung. Doch wie sieht's denn nun aus, die Flüchtlingspolitik? Welche Richtlinien gibt es für Menschen, die Zuflucht in Europa suchen? Und wie sieht deren Praxis eigentlich aus? Luna Thalmann hat sich für uns erkundigt.
Angesichts der weltweiten Krisen häufen sich die Zahlen der Flüchtlinge. Dies stellt die Politik vieler Länder vor neue Herausforderungen. Zum Beispiel muss sie zunächst im Einzelfall entscheiden, ob es sich um einen Flüchtling oder einen Asylbewerber handelt. Das ist nämlich nicht dasselbe. Wo aber liegt denn der Unterschied?
Könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen.
Flüchtlinge müssen nicht unbedingt einen Asylantrag stellen, sondern flüchten erstmal aus ihrem Land aus unterschiedlichen Gründen, politische Verfolgung oder Krieg.
Ich bin immer erstaunt, dass man einen Unterschied macht zwischen Asylbewerbern und Flüchtlingen, weil beide haben den gleichen Hintergrund.
Asylbewerber müssen auch nicht unbedingt Flüchtlinge sein. Es kann zusammen auftreten, aber es ist nicht beides gleichbedeutend.
Nah dran. Der Begriff Asyl stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Heim oder Unterkunft. Laut Bundeszentrale für politische Bildung sucht ein Asylbewerber Schutz vor politischer Verfolgung. Damit ist er berechtigt, im neuen Land zu bleiben. Ein Flüchtling hingegen sucht Schutz vor anderen Gefahren, zum Beispiel vor Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion oder Nationalität. Flüchtlinge haben ein sehr begrenztes Bleiberecht. Die Prüfung, ob es sich bei einem Antrag um einen Asylbewerber oder um einen Flüchtling handelt, kann mehrere Jahre dauern. Aber wer kümmert sich derweil um den Antragsteller? Das regelt in vielen europäischen Ländern die EU-Migrationspolitik. Diese umfasst eine Vielzahl an Verordnungen und Richtlinien, die den Versuch einer einheitlichen Flüchtlingspolitik darstellen. Eine dieser Richtlinien ist die Dublin-Verordnung. Die aktuellste Version gibt es seit 2013. Sie besagt unter anderem:
Reist ein Drittstaatsangehöriger in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ein, so ist dieser Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylantrags zuständig.
Ein Drittstaatsangehöriger ist jemand, der kein EU-Bürger ist. Das bedeutet also, dass für einen Flüchtling oder Asylbewerber der Staat zuständig ist, in dem er erstmals europäischen Boden betreten hat. Diese Regel bereitet vor allem den Mittelmeerländern große Probleme. Viele flüchten mit Booten von Afrika nach Europa. Sie stranden dann vor allem in Spanien, Italien oder Griechenland. Damit belasten die EU-Richtlinien diese Nationen viel stärker als die nördlichen Länder. Auch haben die Flüchtlinge nach Antragstellung eine Residenzpflicht. Das heißt, dass sie so lange im Land bleiben müssen, bis ihr Antrag bearbeitet wurde. Außerdem gibt es die Regel, dass man nicht in mehreren Ländern gleichzeitig um Asyl bitten darf. Spanien. Jede Menge Sonne, Paellas und Toreros. Spanien ist von der Dublin-Verordnung besonders betroffen. Das Festland ist nur wenige Kilometer von der marokkanischen Küste entfernt. Bei Überfahrten gibt es wegen der starken Strömungen regelmäßig Tote. Immer wieder versuchen Flüchtlinge gewaltsam die Grenzen zu passieren. Doch die sind streng bewacht. Durch die Regelungen der EU fühlt sich das Land zur Restriktion gezwungen. Die steigenden Todesopfer spalten die Gesellschaft. Immer wieder gibt es gewalttätige Auseinandersetzungen. Dies trifft auch auf Italien zu. Italien. Urlaub am Strand, Pasta und jede Menge Amore. Italien sei ausgelastet, heißt es in zahlreichen Berichten. Vor allem die Insel Lampedusa sei restlos überfüllt. Dort gäbe es derzeit mehr Flüchtlinge als Einheimische. 2013 beschaffte Italien pro Flüchtling 500 Euro unbefristete Aufenthaltspapiere. Damit schickte man die Betroffenen in die Staaten Mittel- und Nordeuropas. Zum Beispiel auch zu uns, nach Deutschland. Damals wie heute verweist man aber auf die Dublin-Verordnung. Daher müssen viele wieder zurück. Zum Vergleich. Deutschland, das Land der Dichter und Denker, ist von den aktuellen Verordnungen deutlich weniger betroffen. Dennoch suchen auch hier viele Menschen Zuflucht. Im Schnitt erhält circa ein Viertel der Bewohner ein Aufenthaltsrecht. Das hängt stark vom Herkunftsland und den Fluchtgründen ab. Andere Länder wie die Niederlande oder Schweden haben eine liberalere Flüchtlingspolitik. Dort kommen auf jeden Einwohner dreimal so viele Asylanträge wie in Deutschland. Es gibt jedoch ähnliche Probleme wie in anderen EU-Ländern. Überfüllte Auffanglager, überlastete Kommunen und Unsicherheit in der Bevölkerung. Die aktuellen Richtlinien der Flüchtlingspolitik stoßen vor allem bei Menschenrechtsorganisationen auf starke Kritik. Diese beklagen, es ginge Europa nicht um den Schutz der Flüchtlinge, sondern um den Schutz vor ihnen. Dies verstoße gegen das seit den 50ern geltende Genfer Abkommen. Darin heißt es, dass Menschen in Not einen völkerrechtlichen Anspruch auf Schutz haben. Tatsächlich übe sich die EU aber in einer Politik der Restriktion. Außerdem sei das Ziel einer gemeinsamen Einwanderungspolitik gescheitert. Stattdessen hätte sich die Verantwortung für die Problematik in den Süden verlagert. Eine Situation, die noch manch eine Verhandlung fordern dürfte.
Das war Luna Thalmann mit den Richtlinien der europäischen Flüchtlingspolitik. Nachdem wir nun erfahren haben, was die europäische Politik über Flüchtlinge denkt, hat Nico Reichenthaler nun nochmal in Tübingen nachgehakt.
Ich finde, wir sollten auf jeden Fall Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen, weil es ist auf keinen Fall mehr nachvollziehbar, solche Leute in ihren Heimatländern zurückzulassen.
Ja, also ich habe prinzipiell nichts dagegen, kenne mich nur damit ziemlich wenig aus, deswegen.
Ich finde die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland sehr sinnvoll, allerdings muss da ein neuer Weg gefunden werden, weil mittlerweile die öffentliche Akzeptanz nicht mehr da ist, dass Flüchtlinge aufgenommen werden, was in vielen Kommunen zu Spannungen und Stressfällen führt. Deshalb bin ich der Meinung, dass da einfach ein neues Asylbewerbergesetz geschaffen werden muss, das den Leuten auch erlaubt zu arbeiten und ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, weil dadurch dann viele Vorurteile und Ressentiments beseitigt werden können, unter anderem, dass die Flüchtlinge einfach nur in unsere sozialen Sicherungssysteme flüchten möchten.
Ich finde es schon gut, dass Deutschland Asylbewerber aufnimmt.
Die Meinungen in Tübingen gehen also auseinander, wobei man insgesamt den Eindruck gewinnt, dass die geflüchteten Menschen hier durchaus willkommen sind. Im nächsten Beitrag geht es um die Erfahrung einer humanitären Helferin der UN, die in unterschiedlichen Ländern tätig ist. Özgül Özcan gibt uns einen Einblick in die Arbeit der humanitären Helfer, die sich speziell mit Flüchtlingen auseinandersetzen. Ein Beitrag von Hilal Özcan.
Özgül Özcan ist in Düsseldorf geboren und ihre Eltern stammen aus der Türkei. Sie studierte in Dresden internationale Beziehungen. Im Auftrag der humanitären Organisation der UN, abgekürzt UNHCHR, bereiste sie unter anderem Sri Lanka, Pakistan, Haiti und Afghanistan. Sie arbeitete auch in Erbil im Nordirak während des Krieges gegen die IS. Özcan koordiniert die finanziellen Hilfsmaßnahmen. Sie sagt, wenn man aus Mitteleuropa in Krisengebiete wie Afghanistan reise, fühle man sich angesichts der Militärpräsenz sehr unsicher.
Aber es kommt auch auf jeden selber an, was für ein Sicherheitsbedürfnis die Leute haben. Und jetzt gerade in Erbil kommt es auch hier drauf an, wo man herkommt, was für Gefahren man schon ausgesetzt war. Wir haben Kollegen, die kommen aus Afghanistan und die kommen nach Erbil und sagen, ach, hier ist alles in Ordnung. Und wir haben Kollegen, die kommen aus Frankreich und die kommen nach Erbil und sagen, meine Güte, es ist ganz furchtbar schlimm hier.
Insgesamt tun sich offizielle wie inoffizielle Mitarbeiter etwa aus NGOs vor Ort angesichts der alltäglichen Gewalt sehr schwer.
Es gibt natürlich auch Einstufungen von der UN. Und sowohl Irak als auch Afghanistan sind eben relativ hoch eingestuft, was die Gefahr angeht. Höher auf jeden Fall als in Sri Lanka. Und mit Sicherheit höher als in Europa und anderen Ländern, die man so normalerweise bereist.
Die Situation der Flüchtlinge in den verschiedenen Ländern beurteilt Özgül Özcan als kritisch, obwohl unterschiedliche Bedingungen vorherrschen. Es kommt darauf an, welche geflüchteten Menschen man in dem Land begegnet und welche Institutionen sich dort befinden. Wichtig ist auch, wie offen die Flüchtlingspolitik des jeweiligen Landes ist. Doch sie klassifiziert die Situation der Flüchtlinge nicht als gut oder schlecht, sondern sie bewertet die Situation der Flüchtlinge aus einer anderen Perspektive.
Wenn man einmal Flüchtling ist, ist es, denke ich, vor allem am Anfang fast egal, wo man ist, weil man geflohen ist. Stell dir mal vor, du müsstest deine Heimat verlassen, dein Haus, deine Wohnung, dein Zimmer, alles hinter dir lassen, deine Freunde, womöglicherweise deine Familie. Stell dir vor, du müsstest alles hinter dir lassen und irgendwo hingehen, was dir nicht bekannt ist, wo man dich vielleicht gar nicht haben will, wo du darauf angewiesen bist, dass andere Leute dir helfen. Also von dem Gesichtspunkt her ist es egal, wo man hingeht, schwierig, Flüchtling zu sein.
Verglichen mit der Flüchtlingspolitik in Europa stuft die Expertin die Flüchtlingspolitik in den Entwicklungsländern als viel offener ein. Doch sie betont, dass dies ihre eigene Meinung ist und nicht die offizielle Meinung der UNHCR. Besonders bewundernswert findet Özcan die Erkenntnis ihrer Kollegen, die selber geflüchtet sind und heute in der Hilfsorganisation Flüchtlinge unterstützen. Zu wissen, wie unwohl sich ihre helfenden Kollegen nach und während der Flucht gefühlt haben und zu wissen, wie diese Menschen sich trotz dessen aufrütteln und versuchen, ihr Leben noch einmal auf die Beine zu stellen, das hält einen auf dem Boden, so Özgül Özcan.
Hilal Özcan über die UN-Mitarbeiterin und Flüchtlingskoordinatorin Özgül Özcan. Zum Ende der Sendung wollen wir noch einmal hinhören, was wir eigentlich tun können. Kritik oder gar Widerstand leisten. Zivilcourage zeigen. Neben politischen Debatten in den Medien gibt es auch Demonstrationen und umstrittene Häuserblockaden von politisch aktiven Gruppierungen, die damit ein politisches Statement abgeben wollen. Clara Rohloff hat sich mit Aktivisten des Zentrums für politische Schönheit, ZPS, und einem Mitglied der linken Jugend Berlins, das aus persönlichen Gründen seinen ganzen Namen nicht nennen möchte, unterhalten.
Man kann sich immer irgendwie engagieren. Es gibt sehr, sehr viele Flüchtlingsheime, es gibt super viele Initiativen, wo man irgendwie eben was machen kann als Einzelperson.
Matthias U. von der linken Jugend Berlin kritisiert die deutsche Flüchtlingspolitik als menschenverachtend. Mit seinen Mitstreitern organisiert er Hausblockaden, wenn Asylbewerber abgeschoben werden sollen. Eine besondere Rolle bei der Kritik an der deutschen Flüchtlingspolitik nimmt das Berliner Zentrum für politische Schönheit ein, kurz ZPS. André Leipold ist Gründungsmitglied und Mitglied des Geheimen Rates des Zentrums für politische Schönheit.
Es geht uns darum, im Gedenken auch an den Holocaust Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, die Menschen vor die Situation stellen, entscheiden zu müssen, ob sie das Richtige tun oder das Falsche tun, handeln müssen. Also wir zielen auf Handlungen ab, wollen Effektivität und Ergebnisse vor allem herstellen in der Öffentlichkeit, in der Politik und zielen darauf ab, Menschen dazu zu zwingen, große, moralisch schöne Taten zu vollbringen.
Das Zentrum will durch politische Aktionskunst auf Missstände in unserer Gesellschaft aufmerksam machen. Einer davon, so Leipold, ist die deutsche Flüchtlingspolitik. Hintergrund. Laut ZPS starben an der EU-Außengrenze seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 30.000 Menschen. So plante das ZPS am 9. November 2014 zum 25. Jahrestag mit der symbolischen Aktion Erster europäischer Mauerfall eine Busreise. 100 handverlesene Aktivisten sollten zur EU-Außengrenze reisen, um diese analog zur Berliner Mauer 1989, wie es hieß, unverzüglich abzubauen. Damit zusammenhängend entwendeten Mitglieder des Zentrums für politische Schönheit zunächst illegalerweise die weißen Kreuze für die Mauertoten am Berliner Reichstagsufer. André Leipold.
Es wurde sehr schnell für uns klar, dass das auch bedeutet, dass die weißen Kreuze, die an der Spree hängen am Reichstagsufer, so nicht geehrt werden können. Wir können nicht den alten Mauertoten gedenken, wenn wir den neuen Mauertoten nicht gedenken. Die neuen Mauertoten sind die dehydrierten, gekenterten, ertrunkenen Menschen im Mittelmeer. Diese diese Gegenüberstellung haben wir sehr, sehr schnell in den Köpfen gehabt und daraus kam dann eins zum anderen.
Für die folgende EU-Grenzaktion bewarb sich auch Matthias U. kurzerhand um einen Busplatz.
Ich bin mir nicht sicher, mich hat es, glaube ich, einfach auch sehr interessiert, wie im Prinzip irgendwie sowas wie Aktionskunst, wie soll ich sagen, also das Verhältnis zwischen Aktionskunst und politischer Aktion und wie das sein wird und ich war einfach total gespannt, was da auf mich zukommen wird und ob es überhaupt auch klappt. Und wir haben natürlich die ganze Zeit auch immer daran gezweifelt, dass wir überhaupt an die Grenze kommen und letztlich sind wir das ja auch nicht.
Die sogenannten Aufstandsbekämpfungstruppen der bulgarischen Regierung waren vor Ort und stoppten den Bus. Endstation der Reise. Die Kunstaktion des Zentrums sorgte in der Presse nicht zuletzt wegen der entwendeten Kreuze für ziemlichen Wirbel.
Wo wir sehr viel mit zu tun hatten, war eben die Empörungswelle seitens der Boulevardmedien, die ja relativ schnell auch auf Kriminalisierung dieser Aktion abgezielt haben. Damit haben sie sich allerdings auch vergaloppiert, das kann man ja im Nachhinein ja auch sagen. Und am Ende ging es weniger um diese Empörungswelle in Bezug auf die Entwendung der Kreuze. Am Ende ging es dann natürlich vor allem um das Für und Wider der Busreise. Und es ging dann parallel sowohl um die Debatte, eine theoretische Debatte, die Grenzen der Kunst, als auch intern um eine Debatte, eine Auseinandersetzung, eine Reflexion über, wo hört Kunstaktion auf und wo beginnt Politikaktivismus.
André Leipold ist überzeugt, dass seine Arbeit und vor allem die politische Aktionskunst etwas bei den Menschen bewirken kann.
Es wird uns ja auch immer wieder bestätigt, dass viele Menschen inspiriert, die vorher eher politikverdrossen sind und eher keinen Handlungsspielraum sehen, dass wir zeigen können, dass es durchaus möglich ist, in unserem Fall über Kunstaktion oder eine bestimmte Form von Kunst, Ergebnisse, konkrete Fakten zu erzeugen.
Ein Beitrag von Clara Roloff. Was bleibt uns nun zu tun? Ein Kommentar von meiner Kollegin Cordelia Marsch.
Schon immer beherrscht ein Thema unserer Gesellschaft, Wachstum. Wenn wir von Wachstum sprechen, meinen wir meist die Kaufkraft, das Geld auf unserem Konto oder den Wohlstand, der wächst. Aber wachsen kann vieles, auch die Gesellschaft selbst. Sie muss sogar wachsen und gerade in Deutschland auch von außen, denn die Kinderrate hierzulande ist zu niedrig. Eigentlich müssten wir sie also mit Handkuss aufnehmen, all die Flüchtlinge und Migranten, die ein neues Zuhause in Deutschland suchen. Aber das tun längst nicht alle. Es ist die Angst der Menschen, die sie dazu antreibt, das Fremde zu hassen. Angst vor Veränderungen, Angst vor der Zukunft mit Menschen aus anderen Nationen, Angst vielleicht, dass diese Fremden einem den Arbeitsplatz wegnehmen. Oder das Geld, oder beides, oder gleich das ganze Leben. Und den eigenen Hass kann man dann eben leichter ertragen als die eigene Angst. Was wir uns nicht klar machen, da draußen sterben Menschen. Sie stehen vor verschlossenen Türen, unseren Türen, klopfen an und werden abgewiesen. Es ist, als wären sie 1000 Stufen emporgestiegen und dann steht da jemand, der sie runterschubst. Was sollen diese Menschen von uns denken? Glauben sie noch an das Gute, an die Menschlichkeit? Seit 70 Jahren herrscht Frieden in Deutschland. 70 Jahre, das ist fast ein ganzes Menschenleben. Viele von uns wissen nicht, wie sich Krieg anfühlt, was es heißt, immer in Todesangst zu leben, was es heißt, nichts zu essen zu haben. Vielleicht fehlt uns das emotionale Verständnis für diese Menschen. Vielleicht sind wir aber auch einfach riesengroße Angsthasen. Eins sollten wir dabei nicht vergessen. Ein großer Teil der Sorgen besteht aus unbegründeter Furcht. Das wusste auch Sartre.
Wir sollten uns also nicht den Kopf über alle möglichen Probleme zerbrechen, sondern versuchen, ein buntes Miteinander zu schaffen. Nicht immer die negativen Seiten bei der Flüchtlingsdebatte zu betonen, sondern das Positive zu sehen. Menschen aus anderen Kulturen bereichern uns. Und wir brauchen sie. Und mit diesen schönen Worten meiner geschätzten Kollegin möchte ich sie nun wieder in die hoffentlich bunte Welt entlassen. An den Reglern saß Oliver Lichtwald, Redaktion Ulrich Hägele. Die Sendung ist im Rahmen eines Seminars am Tübinger Institut für Medienwissenschaft entstanden. Jetzt gleich geht's weiter mit dem Uniradio. Bleiben Sie also dran. Es moderierte Johannes Schmid.